T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ignition, 1. Und dann macht es irgendwie so.
Und dann kommt Lift-off, kommt bitte zum Schluss. Lift-off.
Lift-off und einen wunderschönen Abend hier aus dem Radio Helsinki Studio. Hier ist wieder die Mursat-Sendung, wenn man das so sagen darf. Ja, passt. Christian hat gerade noch auf das Knöpfchen gedrückt. Mursat-Sendung. Mein Name ist Yogi Hofmüller und ich habe die Ehre, das Programm heute zu moderieren, weil wir haben, ich würde immer sagen, also drei Kernelemente des technischen Teams heute hier. Ich fange zu meiner Linken an. Günther. Dein Mikrofon?
Ja.
Servus.
Günther Jerne.
Günther Jerne. Hannes Wichtner, Christian Kerner. Aha, das geht auf der Rückseite nicht gut, das müssen wir anders umdrehen. Christian, ist mir natürlich super, wenn man gleichzeitig jemanden hat, der sich mit der Studiotechnik so perfekt auskennt. Und?
Ja, Christian Pointner.
Genau, und Christian Pointner. Mursat-Sendung alle vier Wochen hier auf diesem Radiosender, auf Radio Helsinki von 20 bis 21 Uhr. Das Projekt Mursat, denke ich mal, begleitet Graz ja eh schon oder zumindest einige Grazer und Grazerinnen seit beinahe zweieinhalb, fast schon drei Jahren mittlerweile. Und die Sendung machen wir jetzt seit wann? Helft mir.
Ich glaube, die erste war August oder September 2011, würde ich sagen.
Ja, gut, dann haben wir ein starkes halbes Jahr Sendung am Buckel. Irgendwie rutscht da das Mikrofon alle runter. Und die heutige Sendung steht im Zeichen des technischen Status Quo, würde ich mal sagen, und aller Änderungen, die der Satellit im Laufe seiner Geschichte.
Wir lesen aus den Eingeweiden sozusagen.
Das klingt natürlich wunderbar. Wir lesen aus den Eingeweiden. Und ich glaube, wir stützen uns einfach direkt in Medias Res und beginnen die Eingeweide zu lesen. Christian, du bist ja der technische Leiter. Also Christian ist der Kopf, bei dem wirklich alles zusammenläuft, der zumindest bei jedem Subsystem des Satelliten einfach überblicksmäßig weiß, wie es funktioniert und bei den meisten wahrscheinlich im Detail, weil es ist selber entworfen, respektive entwickelt oder umgebaut oder irgendwas hat oder so. Wie schaut es aus im Moment?
Ja, wir sind relativ aktiv gewesen, glaube ich. Also seit der letzten Technik-Sendung, die, glaube ich, im Dezember war oder so, hat sich doch einiges getan bei uns. Wir haben an sehr vielen Teilen, vor allem vom Basissystem des Satelliten, sehr viel weitergebracht, haben zunehmend immer mehr Dinge, die wir übernommen haben, vom ursprünglichen Design von Interorbital rausgeschmissen, eigentlich. Weil wir es nicht so gut finden und wir viel bessere Ideen haben. So arrogant sind wir. Was wir, also am einschneidendsten würde ich mal sagen, ist relativ neu noch, aber wir haben den Satelliten jetzt geometrisch etwas verändert. Er hat sich verändert von einem gleichmäßigen, ungleichseitigen 16-Eck auf ein gleichmäßiges, gleichseitiges 12-Eck. Der Vorteil davon ist, dass wir mehr Solarzellen unterbringen. Also wir haben jetzt genau 50% mehr Solarzellenfläche und können natürlich dementsprechend mehr Energie aus der Sonne und vielleicht von Reflexionen von der Erde rausziehen und das dann benutzen, um irgendwas zu machen. Schauen wir mal, was wir dann so machen eigentlich. Das, ja. Und was haben wir sonst noch so weitergebracht? Wir haben das Energiesystem jetzt schon relativ fertig durchdesignt. Es ist leider noch nicht so gut ausgetestet, wie es gern hätte, aber wir haben zumindest einmal einen guten Plan. Was haben wir noch gemacht? Wir haben bei den Funkern ist ein bisschen weitergegangen, ähnlich mal würde ich sagen. Wir haben jetzt mittlerweile das vierte Funkgerät, glaube ich, das wir an Bord nehmen wollen, aber diesmal ein sehr, ganz kleines und tolles, das wir leider auch noch nicht ausgetestet haben, aber wir arbeiten dran natürlich. Ja. Wir basteln jetzt gerne einen USB-Stick, wo wir das Funkgerät dann austesten können, ob das auch wirklich was tut, was wir wollen.
Das ist ja schlussendlich eines der Schlüsselelemente, weil ohne Funkgerät nichts reden mit Satellit, nichts Daten runterkriegen, nicht einmal wissen, wo er eigentlich wirklich ist.
Naja, es ist nur eines der Funkgeräte, die an Bord sind. Also es sind ja eigentlich drei Funkgeräte, wenn man so will, in vier verschiedenen Richtungen, zweimal runter, zweimal rauf. Und es gibt da die Telemetriebacke, die eigentlich relativ einfach aufgebaut ist und die unabhängig vom Rest funktioniert, dann den Kommando-Uplink, der eigentlich hoffentlich auch gut funktioniert. Da haben wir jetzt auch ein neues Funkgerät, das sehr abenteuerlich aus Hongkong uns zugesendet wurde. Eigentlich ist das nur ein Chip und nicht das ein ganzes Funkgerät, aber da ist das Ganze eigentlich schon fitfertig einbaut. Und das Dritte, was wir jetzt wieder zuletzt ausgetauscht haben, ist für die eigentlichen Daten, also das Bild oder die Payload-Information, genau, die dann runtergeladen wird. Also alles andere ist nur so zur Hilfe und zur Unterstützung.
Ja, also wir waren ja beide dabei, wie das ursprüngliche Paket von Interorbital, und da muss man jetzt vielleicht noch einmal sagen, was weiß ich, alle, die jetzt nicht so firm sind, was den MoorSat anbelangt, das Design des ursprünglichen Satelliten, dieses Konzept des TubeSat, der eben so 12,5 cm groß und 8,5 cm im Durchmesser hat, also eigentlich ein Zylinder ist, im weitesten Sinn von der Außenform her. Das ursprüngliche Design stammt von einer US-amerikanischen Firma, das ist eben Interorbital Systems, genau, die du vorher schon angesprochen hast. Und ich glaube, das ist jetzt bald 2 Jahre her, dass dieses Paket aus den USA angekommen ist, nach einigen Schwierigkeiten mit dem Zoll und dergleichen. Und das stimmt, dass also von dem, wie das ursprünglich aufgebaut war, ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, sind nur mehr die Antennen übrig.
Die überlegen wir auch schon, ob sie ein bisschen anders machen,
ehrlich gesagt. Die kriegen wahrscheinlich einfach einen anderen Fußpunkt, als er im Ursprungsdesign drinnen war.
Sie werden Oberflächen behandelt und...
Sie werden auch noch das kommt dann noch alles dazu. Ich lerne auch Neues dazu, das ist ja interessant. Und der Rest ist komplett anders. Ja. Wir haben ja ein Funkmodul mitbestellt damals. Wir wollten ja damals ganz mutig im 2,4 GHz Band senden und empfangen und glaube eigentlich eh alles darüber machen oder so. Das hat sich dann recht bald als zumindest mit dem Gerät vollkommen unmachbar herausgestellt.
Ja. Das war es in Torbettel mittlerweile selbst, sie verkaufen das nicht mehr.
Ja, sind jetzt auch komplett auf Amateurfunkbänder, nehme ich an. Ja, und ich glaube, der letzte Coup war wirklich das Design, also den Querschnitt des Satelliten vom regelmäßigen Sechzehneck.
Regelmäßiges, nicht gleichseitiges.
Genau, regelmäßig und nicht gleichseitig.
Ja, ganz genau. Mhm.
Also eigentlich zwei Achtecke ineinander verschachtelt oder so.
Mehr oder weniger.
Also von diesem Design abzugehen und zu einem Dodekagon, zu einem regelmäßigen, gleichseitigen Zwölfeck überzugehen, das war der letzte Coup. Der übrigens ja von Interorbital, ich habe ihn bis heute nicht geschrieben, wir wissen bis jetzt noch nicht, ob das wirklich okay ist, aber eigentlich...
Wir gehen stark davon aus. Sie haben ja uns diesen Sample Evacuation Cylinder mitgeschickt, genau. Also das Ofenrohr, so Alurohr, 1,5 Meter lang, 10 cm ungefähr im Durchmesser, Innendurchmesser, und in dem müssen wir Platz finden, und in dem findet unser Zwölfeck durchaus auch Platz.
Also. Ja, das ist eine simple geometrische Aufgabe, dass der Umkreis der gleiche bleibt.
Und was wir davon haben, ist viel mehr Solarfläche im Endeffekt.
Genau, das war ja der Grund. Der Grund. Genau,
ja.
Ja. Na gut, ja. Du hast vorher so Richtung Günther geschielt, Energiesystem. Du bist ja irgendwie, warte mal, wann bist du zu uns gestoßen im Team, Günther? Du bist irgendwie nach
das
dem...
Das war das Worklab im Dezember.
Ja, im September.
Genau, wir haben uns...
Small Satellite Symposium.
Exakt, das Small Satellite Symposium 2011 im September.
Genau.
Ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her, wenn man sich das genau betrachtet irgendwie. Da sind wir uns über den Weg gelaufen und weiß ich nicht, das hat dann doch noch 3 Monate gedauert, bis du dann aktiv worden bist.
Aber jetzt mittlerweile sehr aktiv, muss ich sagen.
Wirklich. Genau.
Ja, ich wollte eigentlich, weil wir gerade von der Geometrie geredet haben, also ein Sputnik hat in Relation 70 Kilogramm gehabt. Der TubeSat, der beim Professor Kudelka entwickelt wird, hat immer noch 7 Kilogramm.
Ja.
Und der MoorSat, ja, mit 0,75 Kilogramm, also wir gehören zum Federgewicht in der Klasse.
Das ist aber schön, das ist immer so ein Faktor 10
runter. Ja, genau, runter, das ist runter. So schöne, also 1% vom Sputnik, aber ich glaube, dass wir wesentlich mehr an Daten runterbringen werden.
Das hoffe ich.
Ja. Und da sieht man eigentlich den technischen Hintergrund, also ich bin beeindruckt, gerade über diese Funkmodule, wie klein die sind, das kann man eigentlich mit Fingern nicht mehr bedienen. Es ist zu klein für ein Bediengerät, aber es ist eben für so einen Satelliten erstaunlich. Und
man sieht auch gleich, wo MUSA2 hingeht.
7 Gramm. 7 Gramm gehen nur mehr. Okay, ja, das wird echt schwierig.
Es ist leider mit den Launch-Kosten, das hat sich nicht so runterentwickelt. Mhm. Die sind eher raufgestiegen. Und damit erklärt sich ja, warum man also so gewichtssparsam umgeht, weil das eben viel Geld kostet. Wir haben nur einen Nachteil. Also nachdem es nicht allzu warm ist, auch im erdnahen Orbit nicht, haben wir also mit der Kälte zu kämpfen. Und dieses Zwölfeck, von dem der Christian vorher geredet hat, wird also wirklich eine Herausforderung, dass wir drinnen noch genügend Leistung, also Batterien, speichern können. Und dass wir da nicht abfrieren.
Abfrieren, Kälte.
Okay. Kälte, ja.
Aber es gibt ja keine Kälte da draußen.
Nee, schon. Also, es gibt keine Kälte in dem Sinn, dass es, also es, Kälte ist immer dann, wenn es, also Kälte ist oder Wärme ist ja nur Molekularbewegung. Ja? Im Vakuum, genau. Das Vakuum selber ist nicht kalt.
Weil es keine Moleküle dort gibt.
Genau, aber alles, was drinnen ist, kann natürlich warm oder kalt sein. Und wenn du in der Sonne bist, wirst du recht warm und wenn es dann näher mehr in der Sonne bist, wird es kalt. Und meistens ist es so, dass wenn du zwei Seiten hast und das ist, trifft wirklich fast auf alles zu, dann oder zumindest vieles, dann wird die Seiten, eine Seite von der Sonne beschienen, die andere nicht. Ja. Und die Seite, die von der Sonne beschienen wird, wird sehr warm und die andere nicht so sehr. Also die wird eher kalt. Und super ist natürlich, wenn man sie dreht, wenn man das immer so abwechselt, so wie ein Händel am Griller quasi.
Das war das exakt das Bild, das mir jetzt auch gerade gekommen ist.
Das ist es auch, man kann sich einen Dönerspieß vorstellen, also wenn man ein bisschen türkisch eher.
Genau, stellt euch vor, also um das wirklich zu verstehen, was das ist, weiß ich nicht, der Dönerspieß, der steht einfach nur statisch da drinnen oder so. Das war nicht so witzig, ja, weil auf der anderen Seite war der super schön durch und oder auf der Seite.
Verbrennt,
je nachdem, wie lange er steht. Nein, je nachdem, wie lange er steht. Ja. Und auf der anderen Seite war er immer noch blutig. Ja, so, genau.
Oder gefroren. Ich glaube, die sind gefroren, wenn sie
gekommen sind. Genau,
ja. Ja, stimmt. Wenn sie frisch kommen, sind sie gefroren. Ja. Also wenn sie eine Zeit rumstehen, nimmer. Aber ja. Also, wir streben quasi das Händel am Spieß an.
Genau. Aber nicht zu schnell, das ist für die Funker recht blöd. Also,
das ist natürlich, ja, genau.
Weil unsere Antennen haben nicht eine komplett gleichmäßige Abstrahlcharakteristik. Da gibt es zwei Löcher, die wirklich genau nichts abstrahlen. Und jedes Mal, wenn wir da durchtauchen durch diese Löcher, empfangen wir natürlich nichts.
Ja.
Und je schneller wir uns drehen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir so ein Loch einmal erwischen. Und dann wird man keine Daten kriegen. Und je nachdem, wie groß dann unsere Datenframes sind und so weiter, kriegen wir dann gleich, verlieren wir gleich nur ein paar hundert Byte und so. Ja. Und das ist dann gleich viel bei uns. Das sind ja nicht so wie das klassische Internet bei uns oder daheim, wo 100 Byte nichts mehr sind.
Nein, bei uns geht es ja wirklich fast um jedes Bit, das irgendwie da übertragen wird. Ja.
Gerade bei der Telemetriebacke geht es wirklich um jedes Bitchen.
Okay, Probleme. Temperatur, Rotation,
die Funk. Achse der Rotation, auch wichtig. Es könnte sein, dass wir so drehen, dass wir immer zur Sonne schauen, mit dem Arsch sozusagen.
Genau, wo wir nämlich keine Solarzellen haben, by the way.
Dafür können wir die Sonne schön fotografieren, das ist natürlich
auch. Was, einmal lustig ist.
Ich glaube, ist die Kamera kaputt wird, aber wahrscheinlich. Ich glaube, dass es so spannend ist. Also, es wird ziemlich weiß sein.
Mhm.
Ziemlich weiß.
Ja, sollen wir zur Rotation noch weiterreden?
Also wenn wir brauchen alles, was es gibt an Details.
Ja, wir brauchen also eine gewisse Mindestrotation, damit wir also ab und zu auch auf die Erde schauen, damit die Fotos was Gescheites werden. Und wir dürfen nicht zu schnell rotieren, damit eben der Funk nicht zu sehr gestört wird. Wir brauchen die Rotation, damit wir uns gleichmäßig erwärmen.
Mhm.
Weil wir trotz des Aufbaus nicht die ganze Wärme über die Oberfläche verteilen können. Dafür reicht das Gewicht nicht. Also wir können da nicht irgendwelche Bleche verbauen, die das wirklich rundum leiten.
Na, jetzt haben wir das Problem, dass wir überhaupt keinen Einfluss auf die Lage und die Geschwindigkeit oder die Rotation des Satelliten haben.
Aha. Nein.
Günther winkt.
Nachdem wir aus der Raketen draußen sind, haben wir keinen Einfluss mehr, sagen wir so. Keinen großen Einfluss.
Dann
aber bis dorthin. Das ist der Knackpunkt.
Zum Moment des Auswurfs oder des Aussetzens glaube, aussetzen ist wahrscheinlich das Beste. Mhm. Oder?
Space Curling, sage ich immer noch.
Okay, also zum Moment des Space Curling.
Ja, ich weiß nicht, wie der Zeitpunkt heißt, wenn der Curlinger oder wie derjenige, der Curling spielt, den Curlingstein loslässt, keine Ahnung. Aber das ist,
gibt sicher einen Begriff dafür.
Ja, hundertprozentig. Mhm. Loslassen vielleicht.
Zum Moment des Loslassens.
Ja, genau. Das, Fluchtpunktes, keine Ahnung.
Ja, wie schaut das dann aus? Was schwebt euch vor?
Ja, es gibt einmal eine gewisse Zeit, die wir in der Sonne verbringen. Das ist ja eine ziemlich polare Bahn, 100 Grad habe ich gehört.
So was, ja,
98. Also 98, das heißt, es geht ziemlich über beide Pole. Vorteil von der Bahn ist natürlich, dass wir einen Satelliten zweimal täglich am Funk hören. Ob man sehen, das eher nicht, aber
ja, ist ein bisschen klein, ja.
Vielleicht mit dieser Laserreflektrometrie am Losbühl.
Aber da sehen wir dann auch weniger den Satelliten, sondern mehr nur den Laser, wahrscheinlich der zurückkommt.
Ja, vielleicht haben wir ein Foto drauf.
Ah, ja, das könnte sein. Ne? Mhm.
Und also bei der Bahn haben wir natürlich relativ, also mehr als 50% der Zeit sind wir in der Sonne. Und von den 90 Minuten, also 35 Größenordnung, oder? Ein bisschen mehr als ein Drittel.
Jogi, du hast das einmal durchgerechnet ein bisschen, oder?
So 60 Minuten 40, in der Sonne? Das war so? ungefähr 60-30.
60-30, ja.
Also zwei Drittel.
30 Minuten wird es dann sehr, sehr kalt. Und da hoffen wir, dass wir mit Hilfe der Batterien, die da drin sind, uns erwärmen und mit Hilfe der Isolierfolien ein wenig von der Wärme uns behalten, die drinnen als Verlust der einzelnen Module auftritt, also dass wir da einen Teil dieser Wärme uns halten können. Wir haben da Temperatursensoren vorgesehen, damit wir uns entsprechend der Mindesttemperatur halten können. Die Akkus, das war so der letzte Diskussionspunkt, nicht? Der Christian hat da ein bisschen recherchiert, was so Akkus aushalten könnten. Hm. Aber
nicht so toll. Ja, leider nicht.
Also bitte an die Hörer, einen Laptop nicht in den Gefrierschrank.
Ja, ganz schlecht.
Alles unter Null oder, ist schlecht. Oder im Auto vergessen. Ja. Jetzt ist es schon wärmer, aber im Winter kann das ziemlich schlecht ausgehen.
Wobei, er explodiert nicht geil. Also es gibt Akkus, die sind einfach nur kaputt. Und welche, die sind halt während es kalt sind unbrauchbar, aber nachher eigentlich wieder gehen super. Aber die haben sonst nicht viel Kapazität.
Und dann gibt es aber wirklich die, die explodieren.
Ja, es gibt ein paar Phänomene, wo ein Akku, der unterkühlt wird, durchaus überhitzen kann im Endeffekt dann und dann also explodieren, aber zumindest sehr rasch verbrennen, würde ich mal sagen. Mhm.
Dann wird es wieder warm.
Und dann wird es kurz wieder warm, ja. Und das ist der Zeitpunkt, also wenn der dann metallisches Lithium zum Spritzen anfängt, da geht man besser weg, ja, weil das ist ziemlich gefährlich. Also die Haut oder so, das ist nicht so gesund. Und sollte man nicht tun. Keine gute Idee.
Ja, wir sind eh nicht dabei dann.
Ja, das stimmt. Ja. Das sind wir weit weg. Also, 300 Kilometer hast du recht, haben wir keinen Stress damit. Ja.
Genau, also wir werden voraussichtlich niemanden gefährden durch.
Naja, die ISS, wenn es knapp daneben sind, vielleicht.
Ich glaube, so knapp werden wir hier nicht kommen, da weicht sie aus.
Nein, oder sie sitzen schon in der Soyuz und dann sind sie geschützt.
Genau. Okay. Ja. Aber die Frage war ja irgendwie. Also zum Zeitpunkt des Loslassens, ich finde das Wort eigentlich loslassen kann. Zum Zeitpunkt des Loslassens. Genau. Also das ist der Moment, wo der Satellit sich von der Rakete trennt oder eigentlich umgekehrt, weil die Rakete trennt sich von vielen Satelliten. Da gibt es die Möglichkeit, irgendwie jetzt ein bisschen einzuwirken auf die weitere Rotation. Was ist da geplant oder was ist da gedacht? Oder war das, haben wir das falsch verstanden?
Naja, schon. Also es gibt ein paar Ideen. Also man kann zumindest einmal allein durch die Massenverteilung im Satelliten kann man das Trägheitsmoment der Satelliten steuern und darüber kann man quasi so ein bisschen die dominierende Rotation, die übrig bleiben wird, kann man damit schon einmal kontrollieren. Also wenn jetzt irgendwie sagt, die Masse ist so gelagert, dass er sich gern um die Längsachse dreht, dann wird die Rotation übrig bleiben, über kurz oder lang. Also das ist immer schon einmal Anfang. Und dann kann man natürlich nur wenn man zum Beispiel eine Antenne ein bisschen länger macht als die andere, nur so einen Millimeter oder so, dann kann man sich eben denken, wenn man dann rausrutscht, dann wird die eine Antenne schon ein bisschen schon rausklappen, bevor die zweite noch die Rakete überhaupt verlässt. Und genau in dem Moment kann uns die Rakete nur einen Impuls in irgendeine Richtung geben. Mhm. Und den können wir natürlich dann auch noch nutzen, wenn wir es gescheit machen.
Man muss vielleicht erwähnen, dass auf der Höhe noch ein gewisser Anteil an nicht Luft, aber Gasen existiert, der uns auf Dauer bremst und somit der Rotation dann um einen Schwerpunkt herum resultiert. Im Gegensatz zu dem normalen, wenn wir rauskommen und irgendwie drehen, über die Zeit wird sich das irgendwo einpendeln. Und das wird dann aufgrund der Schwerpunktachsen resultieren. Okay.
Also einfach, wie packe ich den Satelliten?
Genau.
Genau. Sozusagen.
Mhm. Also hauptsächlich, wohin kommen die Akkus dann?
Ja, genau, das wird das Wichtigste.
Das stimmt, das ist ja der größte,
also wobei aber die Antennen,
schwerste Komponente.
Die Antennen sind weit draußen.
Also Träger ja, aber die haben kaum Masse, oder?
Ja, aber sie sind sehr weit draußen.
Ja, stimmt. Na, könnte man jetzt irgendwie diskutieren.
Ja, man könnte da noch was draufpicken zum Beispiel, wenn man will.
Ich wäre jetzt so für kleines musikalisches Intermezzo und würde den Hannes bitten, da etwas zu rekommendieren. Das zweite, würde ich sagen. Das zweite meint er.
Aroma Bar, Where is the Moon?
Aroma Bar, Where is the Moon? Okay. You said it. Und ich spiele es.
T minus 10.
Das ist es nicht.
9, 8.
Das ist es nicht, gell?
Nein, das war es nicht.
So, ne? Ah, das geht so nicht. Ich glaube, das muss man dann so machen.
Ja,
ja, das ist es. Ne? Braucht ein Informatiker, um den Job zu starten. Radio Helsinki auf 92,6. Die Sendung, die derzeit gerade läuft, ist die Mursat-Sendung, Mursat Space Art Project. Und heute geht es um technische Dinge. Wir haben uns jetzt gerade die letzten, naja, so gute 20 Minuten oder so unterhalten über eigentlich jetzt einmal so, was weiß ich, die Struktur des Satelliten, wie wir da aussehen und warum wir da so aussehen, was gibt es da für Probleme und dergleichen. Und jetzt werden wir uns einmal so in das Innere des Satelliten begeben. Und dazu stelle ich mal so die Frage in den Raum, was gibt es Neues in puncto Payload, also quasi die Aufgabenstellung des Satelliten. Wer fängt jetzt an?
Ich werde es vielleicht kurz einleiten. Also genau. Einer der Gründe, warum heute der Hannes da sitzt, ist, weil der arbeitet mit mir gemeinsam an einem der Payload-Anwendungen, nämlich der sogenannten, wie haben wir es jetzt genannt? Impact Detection Module. Ja, richtig.
Genau. Das IPM, genau. IDM.
IDM, richtig. IDM für Impact Detection Module.
Kurz Timeout. Alle unsere Module und so weiter haben mittlerweile, wie es sich gehört, 3 Buchstaben Akronyme oder
Abkürzungen. Leider nicht alle. Ich habe
nicht.
Ich glaube, eins hat 4.
Ich weiß jetzt nicht mehr, welches. Ja, war sein, okay. IDM, ja?
IDM, richtig. Und im Endeffekt ist das nichts anderes wie Piezo, der außen oder doch innen, vielleicht irgendwo anders. Am Satelliten, wo montiert sein wird. Irgendwo, vielleicht sogar 2. Ja? Und der wird uns hoffentlich detektieren, wenn uns irgendwas trifft oder wenn wir irgendein Geräusch aufnehmen. Zum Beispiel, wenn der Satellit aus der Rakete rausrutscht und dann natürlich als so ganzer Schwingen anfängt. Das möchten wir gerne aufnehmen, das Geräusch, und dann zur Erde senden. Also den Körperschall vom Satelliten.
Genau, weil Ton in der Hinsicht Schall gibt es natürlich nicht im All. Aber wir haben natürlich einen Körper, der
schwingt,
ähnlich wie eine Trommel, oder? Wahrscheinlich irgendwie arbeitet. Und wobei dieser Effekt jetzt wahrscheinlich nicht mehr so der heftigste sein wird, aufgrund dieser Alu-Struktur, die jetzt geplant ist rundherum. Aber jedenfalls wird man irgendwelche Schwingungen verspüren. Und unser Plan wäre ja vor allem dort irgendwelche Einschläge, die uns hoffentlich verschonen, aber trotzdem irgendwann treffen.
Also ganz kleine nur, ne? Ganz kleine. Kleine.
Spätestens, genau, wenn wir runterkommen.
Ja, genau. So kleine Einschläge wie die Erde zum Beispiel auf unseren Satelliten.
Na, der Rand der Atmosphäre, an dem wir ja entlang fliegen, also ja, da rechne ich schon mit ziemlichen Kräften, nur das Schlimme wird wahrscheinlich sein, zu dem Zeitpunkt haben wir dann keine Funkverbindung mehr, weil wir dann wahrscheinlich
zu heiß
werden.
So, das ist nur für sich selber aufnehmen, der Satellit, ganz und genau. Speichert es auf seine SD-Karten und sagt, da schön.
Was wir wahrscheinlich hören werden, sind thermische Effekte, Knacksen im Gebäude.
Das, genau, ja, dadurch, dass wir ja auf einer Seite warm sind, auf der anderen Seite sehr kalt, das Ganze sich dreht, gibt es also laufend thermische Spannungen.
Und die natürlich dann die wieder in den Erdschatten und dann wieder raus.
Genau, und dort genauso, wir haben ja keinen solarsynchronen Orbit, wo wir ständig in der Sonne wären.
Na, das für Mursat 2 planen wir das
dann. Das ist aber schwierig zum Erreichen.
Ja.
der ist ziemlich begehrt. Ja. Mhm.
Ziemlich voll. Das Böse daran ist natürlich, wir müssen die ganze Zeit zuhorchen. Aber andererseits wollen wir natürlich im Normalbetrieb so wenig wie möglich Strom verschwenden. Jetzt war die Aufgabe, da etwas zu erfinden, sagen wir jetzt einmal, das naja, uns... Ja,
doch, eine Soundkarte bauen wir bauen eine Soundkarte.
Die Soundkarte gibt es schon, das stimmt.
Aber diese spezielle Soundkarte, die zumindest ein spezielles Feature hat.
Ja, es geht darum, dass die anspringt in dem Moment, wo sie irgendwie ein Geräusch wahrnimmt. Also sie muss praktisch sehr schnell aktiviert werden können, nimmt dann sozusagen dieses Geräusch, das ist ein eigener Chip, sagen wir jetzt einmal, eigentlich ein kleiner Mikroprozessor, der das macht, der aus dem Schlaf erwacht und sich das dann eine Minifunktionalität von Zeit merkt.
120 Millisekunden, das ist ewig. Ja, das ist ewig. Also für einen Mikrokontroller ist das ein halbes Jahr mindestens. Bis da Sekunden einmal vergangen ist, da war der sich so deppert. Ja.
Jedenfalls muss er in der Zeit schaffen, den großen Master aufzuwecken, sozusagen, der dann die Daten abholen muss.
Großer Meister, bitte wach auf.
Genau. Da muss er schnell anrufen dort. Und der holt sich dann und wenn er das schafft, in der Zeit eben, wenn genug Strom da ist und so weiter, dann werden die Daten geholt und er kann weiter aufnehmen und sonst lässt das eben nach dieser Zeit und die Daten werden später geholt. Also wir können dann nicht weiter aufnehmen, aber das wäre nur für den Fall, dass wir wirklich keinen Strom zur Verfügung hätten mit der IHU oder sonst was.
Ja, dann werden die Soundkarten wahrscheinlich auch schon abgeschalten sein.
Oder? Ja, das ist wahrscheinlich, denken wir mal. Ja. Genau. Ja, und genau dieses Ding haben wir jetzt einmal schon im Prototypen.
Also man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen wie sowas wie, es gibt ja so Voice-Activated-Systeme, oder?
Ja,
so ein Diktaphon, das einfach auf Pause steht und in dem Moment, wo zum Beispiel meine Stimme einen bestimmten Pegel überschreitet, schaltet sie das Ding ein.
Ganz genau.
Ja. Mhm. Und jetzt soll das aber eben sehr, 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 sehr schnell gehen. Zumindest für menschliche Begriffe sehr schnell.
Ja.
Ja.
Technisch gesehen ist es kein großer Aufwand. Die Frage eben daran ist, wie schaffe ich diese Schaltung wirklich im Mikroampere-Bereich nur Strom zu brauchen. Mhm. Und da muss man natürlich dadurch, dass das dann eine analoge Vorstufe ist, die das natürlich verstärkt, das Signal, und dann erkennt, ob es gewisse Pegel überschreitet, da muss man dann im analogen Bereich recht gut arbeiten. Und wir haben da zum Glück gute ICs gefunden, die wir dann zum Teil wegschalten können. Die Verstärker zum Beispiel selber müssen wir nicht in allen Stufen mit allen Filtern betreiben, sondern nur die Verstärkerstufe und dann eben diese Erkennung, die dann über ein Interrupt diesen Peak aufweckt, der selber im Nanoampere-Bereich.
Ah, nicht ganz. Also wenn er schläft, 200 Nanoampere.
Ja, eben, nur braucht. Also die gesamte Schaltung, die eben permanent überwacht, ist dann relativ stromsparend.
Was und da die Aufzeichnung, also im Endeffekt, ist ja nicht so schlimm. Wir sind dann unter 100 Mikroampere.
Ja. Wobei, wenn dann was passiert und dann wird das aufgenommen, dann ist es ja nicht so tragisch. Das dauert nicht lang.
Mhm. Ja, spannend. Wie habt ihr das jetzt gelöst? Also ich habe jetzt da spezielle Chips gefunden. Was kommt da zum Einsatz? Also wir wollen ja keine Geheimnisse machen aus dem Ganzen. Ja, ja, übrigens, vielleicht Randnotiz, keine Geheimnisse.
Geheimnisse sind es gar nicht,
ne? Auf Spreadspace.
svn.spreadspace.org.
svn.spreadspace.org.
Der gespreizte Raum.
Genau. svn.spreadspace.org.
/mur.sat.
Genau, das ist dann das spezielle Projekt. Also SVN, alle das wissen, Subversion ist ein Repository. Also dort gibt es Source Code, aber nicht nur. Da gibt es einfach auch ganz viele technische andere Dinge rund um den MoorSat. Schaltungen auch schon?
Ja, ja, sicher.
Ja, ja, also,
okay, klar. Ja, Schaltungen. Ja. Also, Kick-Hat-Format zum Teil.
Und, okay. Also Interessierte können das dort nachlesen. Also wir meinen das ja wirklich ernst mit dem, dass wir keine Geheimnisse machen wollen aus diesen ganzen Dingen, sondern ja, vielleicht kann jemand anderer dann mal was damit anfangen.
Naja, ich denke mal, wir spenden eine Kiste Bier für einen, der da essentielle Missstände findet.
Genau, ja, das ist eine gute Idee.
eine hat schon der Hannes gefunden.
Was ist wichtig?
Ja, dass man eben mit einem einzelnen defekten Bauteil zu viel abschalten würden.
Ja, das wäre
jetzt haben wir das ein bisschen aufgetrennt, die Versorgung des Ganzen. Und ich glaube, dass also da würde technisch Interessierte schon bieten, sich das ein bisschen so vorzuknöpfen.
Ja, wunderbare Idee. Das heißt, wir rufen sozusagen einen Contest.
Ja, also das ist eine gute Idee.
Bugsquashing.
Ja, genau.
Muss halt Bugsquashing-Contest.
Irgendwo hin mal, dass nicht jeder so ein KitKat
KiCad. Das ist aber auch Open Source Programm, das kann man gratis überall runterladen.
Darum darf man es auch nennen, wie man will.
Ja. Weil es Open Source ist.
Ja. Ah ja, okay. Mhm. KiCad.
Ja, gut. Also gut, also eine Kiste Bier oder
ein T-Shirt vielleicht, ne?
Ein Mursa-T-Shirt sowieso. Also wer jetzt genau hinschaut, sieht er den Christian und den Hannes, sehe ich gerade, weil es da so vorläufig
ein Mursa-T-Shirt ist. Der Günther hat auch gestern ein T-Shirt bekommen.
Also der Günther hat es gestern gekriegt, aber nicht
alle stolz.
Macht nichts. Also wir grinsen jetzt. Ich hab leider wirklich unpassenderweise ein Debian-T-Shirt an, aber macht nichts. Jetzt habe ich da drei Mursa-T-Shirtete, schwer begeisterte und schwer begabte Techniker vor mir sitzen. Wunderbar. Die T-Shirts sind wirklich super schön, muss ich sagen.
Also, traumhaft. Sind sehr kleidsam.
Nachtblau, also, ja. Mhm. Wir haben sie in allen Größen, also von winzi-wuzig klein bis extra large ist das, glaube ich, oder?
Ja, 2X-Large.
2X-Large,
genau. Das ist meine Größe.
2X-Large.
Das ist quasi das.
Genau. vielleicht auch noch dazu sagen, also gut, T-Shirt gibt es also für gefundene Bugs, die auch wirklich welche sind und Lösungsvorschläge vielleicht.
Nein, hauptsächlich das.
Hauptsächlich Lösungsvorschläge. Ja. Aber wenn man uns auf einen Missstand hinweist oder so, dann gibt es auf jeden Fall T-Shirt und Getränke. Ich würde das jetzt gerade ein bisschen verallgemeinern. Ja, es gibt ja vielleicht Leute, die kein Bier mögen oder überhaupt keinen Alkohol trinken oder so. Ja, wir werden uns da auf irgendeine Art und Weise erkenntlich zeigen. Für alle anderen, die uns da irgendwie unterstützen, schaut mal auf die Mur.at-Seiten, unterstützen wollen natürlich. Schaut mal auf die sat.mur.at-Seite. Dort wird es in absehbarer Zeit die Möglichkeit geben, selbiges zu tun, nämlich das Projekt finanziell zu unterstützen. Wir sind einfach ganz gemein und sagen einfach wirklich nur finanziell. Ideell wissen wir sowieso schon, ist zumindest einmal halb Graz hinter uns. Und ich frage mich immer wieder Leute, und fliegt er schon? Sage ich, nein, das wüsstest du bereits.
Weil sogar Teile von Wien habe ich letztens gehört.
Ja? Also, ja, die, ja.
Es gibt eine Amateurfunkgruppe rund um Metafunk, also das ist das Metalab in Wien, die sich darauf vorbereiten, wie baue ich einen Router, um Mursat zu tracken.
Super, wunderbar. Ja? Warum sage ich das jetzt alles? Ah ja, genau. Also es wird in absehbarer Zeit die Möglichkeit geben, zu einem etwas überhöhten Preis diese Mursat-T-Shirts, ein blödes Wort, wohlfeil zu erwerben und dem Projekt einfach weiterhin noch ein bisschen Geld zukommen zu lassen, weil wir haben noch einiges vor. Gut, wir waren mitten in der Soundkarte. Genau, die Frage war nämlich eigentlich...
IDM, bitte, Soundkarte ist jetzt von mir so herabwertend bewertet. IDM, also das ist schon ein Modul, bitte.
Impact Detection Modul, natürlich. Natürlich, und jeder saubere Satellit ist auch der Mursat modular aufgebaut.
Natürlich.
Also IDM-Bausteine?
Ja, es geht noch weiter, der kann höchstwahrscheinlich dann auch was abspielen, akustisch. Ist auch wieder interessant im All, aber...
Schall im All.
Genau. Ja, wir rechnen einfach.
Zumindest mit. Vibriert er dann wahrscheinlich irgendwie,
ja,
oder
genau.
So.
Das ist ganz leicht. Ja, das dient zum einen Testzwecken. Man kann wirklich dann ausprobieren, ob das funktioniert, ob das reagiert auf Töne, auf Geräusche. Man kann aber dann auch Kinderwünsche zum Beispiel mal schön
erklingen lassen.
Über den Äther dann, ja genau. Man wird sich noch was einfallen lassen damit, aber ich glaube, wir haben dann Ideen im Endeffekt dafür, ja.
Du bist ja sowieso einer derer, die jetzt nicht nur tatkräftig mitarbeiten, sondern irgendwie beim Treffen auftaucht, eine Viertelstunde dort sitzt und dann irgendwie meint, man könnte da noch das machen irgendwie, ja, und so einfach immer wieder witzige Ideen einbringt. Das schätze ich sehr.
Umschmeißen, was die anderen schon gemacht haben.
Was?
Alles umschmeißen, was die anderen schon gemacht haben, sozusagen.
Das ist ein Prozess, dem wir uns da jetzt ja laufend unterwerfen,
ja,
eigentlich.
Ja, ja.
Mhm. Das Schöne an dem Projekt ist generell, das hat man gleich gesehen am Anfang schon, wie offen die Leute und das ganze Konzept für neue Ideen ist, dass das einfach noch zugelassen wird, obwohl eigentlich der, sagen wir jetzt mal, der Status schon so ist, dass es recht weit ausgedacht ist, die ganzen Systeme
eigentlich
schon
stehen. Das schaut nur so aus, glaube ich, da haben wir
aber noch nicht hin.
Überzeugt. Irgendwie so am Ferien der Früh, da muss eine Linie hin, die schaut sonst blöd aus. Und dann glauben dann alle, das hat irgendeinen brutalen Sinn, aber gar nicht so sehr.
Es ist übrigens auch, das ist einer der Umstände, warum viele meinen, wir sind einfach wahnsinnig mit dem Projekt.
Nein, das hat mir sehr gefallen, also gleich am Anfang, wo ich nach dem Sommer dann zu euch gekommen bin. Und dann macht es Spaß natürlich, ja?
Super.
Wenn man merkt, man kommt noch an, obwohl man da mittendrin einmal einsteigt irgendwo, ohne Plan.
Gibt es übrigens immer noch genug Plätze, wo man so mittendrin reinhupfen kann und ein ziemlich ungeplantes Ding vorfindet? glaube ich.
Genau, es ist immer so, man macht ja in der Technik einfach gerne immer so Abstraktionen in Layern, also in Schichten. Ja? Mhm. Und man hat dann irgendwo einfach meistens am Whiteboard im Realraum einfach meistens ein Quadrat stehen und da steht halt irgendwie drinnen dann, zum Beispiel da steht IDM drinnen. Ja? Und bei genauerer Betrachtung, also wenn man dann irgendwie anfängt, sich zu überlegen, was da so drinnen ist, kommt man drauf, ja, mehr gibt es eigentlich noch nicht. Ja? Also im Moment stimmt es natürlich schon, aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen als IDM.
Kameramodul ist
das. Das Kameramodul, genau. Ja. Wir haben ein Kameramodul, wir wissen ja genau, was es tun wird und dergleichen. Nur, ja, genau. Soweit schaut es aus.
Software könnte man zum Beispiel auch erwähnen.
Ja, auch an Software.
Wird intensiv
nachgedacht oder genau. Über Software wird intensiv nachgedacht.
Ja, na, passiert schon was, aber könnte noch ein bisschen mehr passieren, wenn wir ehrlich sind. Ja?
Jetzt sind wir schon abgeglitten in der Recruiting-Sendung.
Jetzt müssen wir weg.
Ja? Na, passt vollkommen. Payload. Entwicklungen.
Kamera.
Das Stichwort ist gerade gefallen. Also es gibt immer noch die wunderschöne Idee, dass der Satellit nicht einfach nur, also der MoorSat, nicht einfach nur Bilder macht, wie es wirklich schon jeder Satellit macht, weil Earth Imagery ist ja irgendwie die Standard-Payload, die einfach alle machen. Natürlich wollen wir auch unseren schönen bläulichen Planeten von außen irgendwie fotografieren oder eben aufnehmen, aber MoorSat möchte oder soll das Ganze in Form von Selbstporträts machen, so wie es viele Menschen machen, die einfach zum Beispiel ihr Digitalkamera oder ihr Handy in die Hand nehmen und auf Armeslänge vor sich halten, dann in die Linse schauen und irgendwie versuchen, den Auslöser am Touch-Display irgendwie zu drücken.
Das war viel einfacher, wenn man also richtige Kameras gehabt hat, mit einem echten Knopf und so, haptisch, genau. Viel einfacher.
Genau solche Selbstporträts soll der MoorSat machen. Und ehrlich gesagt, eines davon würde mir vollkommen reichen und diese Vision ist vollkommen gelungen.
Total unrealistisch, aber
sicher. Ja, genau.
Natürlich.
Was total unrealistisch? Was ist
ja, sicher.
Was ist total unrealistisch
jetzt? Ja, dass wir da überhaupt aufgekommen ist, ja ziemlich unrealistisch.
Ach so, ja.
Also, das ist die Wahrscheinlichkeiten werden da so klar irgendwann nach der Zeit. Dass der
natürlich, also es gibt ja Menschen, von denen einer davon hier im Raum sitzt, die irgendwie, wenn wir das erste Mal über das Projekt geredet haben, gemeint haben, aha, das ist dann der Erstflug dieser Rakete. Nein, das geht sowieso schief. Baut gleich einen zweiten Satelliten, weil bis jetzt hat da kein Erstflug wirklich funktioniert.
Nein, da muss ich aber sagen, die Vega vor kurzem, das war der Erstflug, der hat funktioniert. Also es gibt da doch ein paar Erstflüge.
Ja, das sind Recycling-Raketen, ja.
Okay.
Die also aus irgendwelchen Boostern anderer bereits getesteter Dinge oder aus militärischen Überbleibseln zusammengebaut werden, die fliegen dann relativ schnell. Ich kann mich gut an den Erststart der Ariane 5 erinnern. Und da waren, so viel ich weiß, 4 Stück Cluster-Satelliten drauf. Damals waren es noch Schilling, 12 Milliarden Schilling, also fast 1 Milliarde Euro, ist da in 4 Kilometer Höhe gesprengt worden, weil die Rakete... Naja, sie hat einen Lagesensor der Ariane 4.
Die Rakete war der Meinung, dass sie falsch liegt, glaube ich, oder?
Sie hat dann gedacht, sie ist zu schnell unterwegs. Die Ariane 4 startet etwas langsamer als die Ariane 5 und leider ist dann die Lagekontrolle sozusagen mit falschen Daten gefüttert worden und die Rakete wollte dann horizontal weiterfliegen, also ausgleichen die falsche Lage und musste dann gesprengt werden. Falls jemand Lust hat, Teile davon zu besichtigen, muss er dann nicht nach
Französisch-Guayana?
Ja, genau, nach Französisch-Guayana, nach Kourou fahren, sondern es gibt da in der Schmiedelstraße 2, gibt es da auch im Weltrauminstitut gibt es also Exponate. Also so ein Sumpf und die solide Bauweise, kann man sagen, die Dinger sind eigentlich ziemlich wenig beschädigt worden, aber leider halt nicht dorthin gekommen, wo sie hin sollten. Ich habe damals eigentlich schon den Leuten Mut gemacht, so ein Satellit startet man sicher wieder.
War das dieses spektakuläre Flammenfeuer vom Himmel? diese...
Ja, es ist in einer Wolke drin so passiert und aus der Wolke dann rausgeregnet.
Ja, genau.
Hat ein bisschen... Okay. Haben ein paar gedacht, dass das schon die Booster Separation war und applaudiert, aber es war leider zu früh.
Sehr peinlich.
Danke
ja, jedenfalls, für deine Feuerwehr. Ja, jedenfalls wollte ich sagen, also Cluster ist ja dann doch irgendwann wieder refinanziert worden und erfolgreich geflogen. Man hat dann, so viel ich mich erinnern kann, sicherheitshalber 2 Soyuz-Raketen dafür verwendet. Das war scheinbar bei so teurer Nutzlast doch sicher. Dass man überhaupt auf die erste Rakete gekommen ist, war nicht geplant. Also es hätte normal sollen eine erste Ariane starten, die war aber dann so weit verspätet, dass also dann das Cluster-Projekt von der zweiten auf die erste umgebucht wurde.
Stichwort Verspätungen und dergleichen. Wie wir mit dem ganzen Projekt begonnen haben, haben wir uns gedacht, naja, vielleicht schaffen wir es auf den zweiten Flug der Interorbital, des Interorbital-Trägersystems.
Mindestens fünften, glaube ich, haben wir, glaube ich, gehabt. Also die wollten ja ein halbes Jahr später, nachdem wir uns entschlossen haben, schon anfangen und dann einmal im Vierteljahr anstarten oder so.
So ungefähr, ja. Genau, also Verspätungen sind in dem Business irgendwie gang und gäbe an der Tagesordnung. Aber unlängst ist es der NASA gelungen, ein Projekt auf den Tag genau am geplanten Tag zu starten. Nur 2 Jahre später. Habe ich noch unterbringen müssen. Niemand startet pünktlich und zumindest, was er sich...
Ich muss einen Einspruch...
Nein, nur kurz.
Aber, und zwar,
ja?
Bei den Russen,
ja.
Das ist so, ist mir leider so passiert, da war in Moskau gerade die, beim Astomir-Projekt, nicht, war gerade die Sommerzeit-Umstellung wieder auf die Normalzeit. Mhm. Und wir sind halt etwas spät drankommen, die Rakete war schon unterwegs, wie wir im Kontrollzentrum bzw. im IMBB, also Institut für biomedizinische Probleme, ankommen sind, weil also da hat der Franz Fieböck schon aus der Kapsel gewunken.
Mhm, okay.
Und also die sind extrem pünktlich, die haben wir. Aus meiner Sicht haben die so ein Ablaufdatum von den Raketen. Also die Raketen müssen bis zu einem gewissen Termin gestartet werden. Dann sind sie nicht mehr zu verwenden und die halten
Fire
sich.
Fire before.
Die halten sich da genau an ihre Zeitpläne.
Ja.
Und die haben also auch so viele Starts, dass das einfach so wie bei einem Großbetrieb halt genau koordiniert ist, wann welche Vorbereitungen zu treffen sind und bis wann die Übergaben und die Vorbereitungen abgeschlossen sein müssen.
Also wer auf Nummer sicher geht, bucht einen Startplatz auf einer Soyuz-Rakete nach wie vor.
Ja, ist ein relativ sicheres Gerät mit sehr vielen Starts, vor allem auch für Personen zugelassen.
Mhm.
Und das sind eben die Ariane noch nicht, soviel ich weiß.
Was kann er besser wie du wahrscheinlich.
Aber wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Launch und dergleichen sind, wie lange dauert es eigentlich, bis so eine Rakete auf 310 Kilometer Höhe ist, bis man den Orbit erreicht hat, also bis die Rakete in den Orbit eingeschwenkt ist? Weil du gemeint hast, irgendwie, da hat der Franz Fieböck dann schon aus der Kapsel gewunken.
Ja, die haben eine Live-Übertragung, also auch während des Startvorgangs.
Ah ja, okay.
Mhm. Also die ist noch immer so ähnlich wie, also jetzt weiß ich es nicht, das ist doch schon, Astrom ist doch ein paar Jahre her, aber zu der Zeit hat das so ähnlich ausgeschaut, als würde der Gagarin rausfinden, von der Auflösung her. Aber es ist eben Technik, die erprobt ist und die nicht umzubringen ist. Ja. Das ist hat auch gerade das ist ja vielleicht gerade für den Mursat auch eine Herausforderung, dass er eben diese ganzen Tests, die ihm ja noch bevorstehen, das fängt also nicht nur die Kälte, nicht nur die Hitze, auch mechanische Vibrationen, Beschleunigungskräfte, die ganzen Stresstests stehen ihm noch bevor.
Ja.
Und muss man leider als Kritik, habe ich schon angebracht, nicht? Er ist sehr hoch integriert und wir könnten mit so einem Gefährt gar nicht weiter rausfliegen, als wir auf diesem niedrigen Orbit, weil einfach die Strahlung im größeren Abstand, also auf 600 Kilometer Höhe, also auf der doppelten Höhe, würden wir schon einiges einfangen an Partikeln, die also da im Erdmagnetfeld herumschwirren.
Mhm. Ja, da startet auch schon der Van Allen-Gürtel dann ab 600, 700 Kilometer, nicht? Mhm.
Aber du hast natürlich vollkommen recht, also der CubeSat ist definitiv für so einen LEO, für so einen Low Earth Orbit gedacht. Und es gibt ihm ja auch niemand wesentlich mehr als 6 Wochen Zeit im Orbit, bis er wieder verglüht. Oder vielleicht anderweitig irgendwie kaputt wird, weiß man ja auch nicht. Also das ist natürlich richtig. Es ist eigentlich ein klassischer Wegwerfsatellit, wenn man es
jetzt so betrachtet. Das sind aber die meisten Satelliten, dass man nicht viel runterkommen will.
Ja, ich habe das jetzt in einem anderen Kontext gemeint, aber macht nichts. Aber zurück zur Eingangsfrage, wie lang dauert das? Lift-off, wuff, und wann ist die Raketen dann
oben? Nach 90 Minuten hat man die Erde umrundet. Jetzt kann man sagen, typischerweise nach 15 Minuten sollte man schon vom Äquator am Pol sein. Nicht? Also dann, wenn man dann noch weiter schiebt, ist man wahrscheinlich nicht mehr im Erdorbit.
okay. Mhm. Ja.
Dann fliegt er wahrscheinlich schon, na sicher kann man immer man kann wieder
das im Apogeum, nicht?
Ja, ja man hat da normal im Apogeum, wird man dann sinnvollerweise wieder zünden. Die Raketen sind aber nicht wieder zündbar. Und das wird wahrscheinlich des Interorbiter-Systems auch nicht Ahnung. Sein. Die haben ein Stufenprinzip, dass sie also immer wieder Teile abwerfen, aber sie zünden nicht neu.
Wir hätten ein wunderschönes Sample von einer Methan-Engine da.
Das ist nämlich die Information, dass der Raketenantrieb von Interorbital ist etwas speziell. Der verwendet etwas andere Treibstoffe als üblich. Nämlich an Alkohol, ich weiß jetzt nicht, ob es Ethan ist, an Alkohol angetriebenen Raketenantrieb. Und da gibt es einen wunderschönen Sound, den der Hannes gestern oder vor einiger Zeit schon im Internet gefunden hat, von einer solchen Rakete. Den hören wir uns mal an, würde ich sagen.
Ja.
Das ist richtig, das unterste.
Das unterste.
Soll man nicht das, das ist ja. Blödsinn. Ich hab gerade was anderes gesehen. Okay, wir hören uns jetzt den Sound einer Methanrakete an. Ihr lasst die Mikros offen, dann können Sie das kommentieren.
Es spricht für sich selber. Ignition jetzt. Und weißer Dampf am Schluss.
Das war eine sehr kurz brennende Rakete. Ja, zwischendurch hat es einfach an so kurze Ausschnitte von irgendwelchen Rockbands also erinnert. Schon klasse. Da kennt man schon was. Aus dem Sound kann man auch noch was machen, glaube ich. Irgendwie. Ich werde es demnächst einmal meinem Neffen zukommen lassen, der mittlerweile schon relativ erfolgreich mit Sounds bastelt zum Vergnügen derer, die sich dann irgendwie shaken und dazu tanzen oder einfach nur zuhören. Vielleicht fällt ihm was ein dazu. Wir bewegen uns einfach beinhart auf das Ende der Sendung zu, möchte jetzt einmal nur sagen. Also es bleiben uns nur 6 Minuten laut dieser wunderschönen runden Studio-Uhr da oben. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach gleich on the fly das Ganze versuchen, noch einmal ein bisschen zusammenzufassen. Eventuell einen Ausblick auf die nächste Sendung geben. Weiß es. Wunderbar.
Ich weiß genau, was geht. Wir waren nämlich schon im Vorproduktionsstudio deswegen. Also die nächste Sendung ist ja voraufgezeichnet, also die wird wieder nicht live sein und es geht um Rauschen.
Die Rauschsendung. Die Sendung rund ums Rauschen.
Genau, richtig.
Ja, es geht um Rauschen so. Und nicht richtig. Rausch. Ja. Genau. Also heute in 4 Wochen die nächste MURSAT Space Art Project.
Genau, also vorher gibt es noch die Wiederholung von dieser jetzt, also die hört man in ungefähr 10 Tagen nochmal. Und dann eben die Rauschsendung, wo die Reni wird da moderieren.
Wie war es, die hört man in 10 Tagen nochmal? Jetzt bin ich verwirrt, aber egal.
Genau diese hier, ja. Also wir werden wiederholt.
Wir werden wiederholt. Ja? Rufen Sie jetzt nicht an, Sie werden eine Wiederholung.
Richtig, es ist freitags in der Früh, glaube ich.
Das ist es, okay.
Gut. Ja, kann man aber auf helsinki.at nachschauen.
Passt, mache ich dann. Also in 4 Wochen Rauschen.
Rauschen, ja. Genau.
Wie man gehört hat, ist Rauschen, also zumindest in der Startphase, einmal ganz ein wesentliches Ding, dem sich der MURSAT aussetzen wird. aber auch im Funk. Ja? Also das ist quasi das einzige Kommunikationsmittel, das wir mit dem Satelliten haben, sind Funkwellen. Mhm. Und dadurch, dass der Satellit sehr weit weg ist, einen sehr schwachen Sender hat, das fällt einfach in den QRB-Bereich für die Funkamateure unter uns, also sehr schwache Leistung, gibt es einfach immer viel Rauschen. Also wenn man mit Satelliten irgendwie kommuniziert und hört, was die so runterschicken oder so, ist einfach immer Rauschen dabei. Hannes deutet.
Deutet schon wieder da Richtung Computer. Drittes was Verzeichnis ja? Satt.
Aha, was? Noch einmal das Verzeichnis Satt?
Nein. Das dritte da.
Ah, drittes das Verzeichnis.
Ein beliebiges. Vielleicht nicht die Chinesen, weil das ist die Hymne.
Alles klar.
Bedienen, irgendwann.
Ja, ja,
ich habe aus den 70er Jahren Aufzeichnung.
Ja, also.
Proton 4, das ist wieder.
Proton 4 habe ich halt ausgewählt. Ja. Wobei das nur. Ja, da brauchen wir noch anderes. Nehmen wir noch was dazu. Aha.
Das sind ganz kurze Samples eigentlich.
Ja, das sind alles so kurze Samples. Ja, das klingt auch gut. Skylet klingt auch gut. Mhm. Sollen wir die jetzt gleich einspielen?
Schauen wir mal, da hört man das Rauschen.
Ach.
Rauschen scheint da kein Problem gewesen zu sein.
Nein, die haben das gut weggemacht.
Also ich höre es mit meinem Kopfhörer ganz leicht.
Ich fürchte, im Radio wird man das nicht mehr hören.
Wenn der Radio so rauschen
macht. Was man ein bisschen hört, ist
on behalf of the first section, I'd like to give a big thanks to all the people on the ground in Russia, the United States and all the partner countries that have worked long and hard to make this possible. It's a great moment for all of us. We're sure enjoying it up here. We have a little bit of video of the first moments opening the hatch. If you'd like to take it when you're ready in soup, just let us know.
Will Shepherd from the ESS. What is?
Das klingt jetzt vielleicht mehr nach Rauschen, als es eigentlich hieß.
Das ist die Telemetrie gewesen vom Skylab.
Das letzte war Skylab, das war sicher irgendein digitaler Funkmod, würde ich mal sagen, so ungefähr. Das war kein Auto, das jetzt gerade beim Studio vorbeigefahren ist, das hört man vielleicht da. Genau, also die männliche Stimme, die zum Hören war, Bill Schäfer von der ISS auf 143,625 MHz. Eine der klassischen ISS-Frequenzen, die immer noch in Verwendung ist. Also, aber das wissen eh alle, die sich damit auskennen oder dafür interessieren.
Oder man schaut einfach nach. Ich mein,
da war das Rauschen wirklich gut zu hören. Mhm. Genau. So.
Und dann, übernächstes Mal, wisst ihr auch schon, ne? Sendung.
Übernächstes Mal, da wird es um Energie gehen.
Die Energiesendung.
Die Energiesendung in 8 Wochen ab jetzt. Das ist ja quasi
fast eine Ewigkeit vor uns. Da haben wir dann ja noch einmal die Möglichkeit, über das Energiesystem des Moors zu sprechen, aber auch über andere Energiedinge. Es wird auch darum gehen, was bedeutet das jetzt einfach, was sie an Energieaufwand, so einen kleinen Satelliten ins Weltall zu bringen und dergleichen Dinge?
Exakt.
Genau. Mhm. Ja, so viel der Ausblick. Und ich glaube, jetzt machen wir einfach Verabschiedungsrunde und spüren dann zum Schluss noch. Hannes?
Where is your moon? Das ist eigentlich vom Christian.
Ist vom Christian. Okay, sorry.
Ich würde gerne Rocket Man von My Morning Jacket. Das ist ein Verzeichnis drüber, glaube ich, habe ich das reingelegt.
Drüber?
Mhm.
Okay.
Ja, genau.
Ja, passt.
Das ist eigentlich eine Coverversion. Okay.
Also, wir sagen einmal ganz schnell Baba und ein paar Sekunden Rocketman gehen Sie noch aus.
Mhm.
Herzlichen Dank, Günther Jene, Hannes Fichtner und Christian Pointner, unser super genialer Cheftechniker bei Mursat.
So, danke
fürs Zuhören.
Ciao.
Ciao.